Predigt. Und in der Elberfelder werden diese Anweisungen überschrieben mit verschiedenen Ermahnungen. Also heute gibt es Ermahnungen. Und ich möchte mal ganz vorweg Psalm 19, Vers 9 lesen. Da steht, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter oder rein, klar und macht die Augen hell. Ich wünsche mir, dass das Wort Gottes heute unser Herz erfreut. Dass wir uns nicht darüber ärgern und oh, das darf ich nicht, es geht nicht darum, das darf ich nicht und das darf ich nicht, sondern wie können wir bestmöglich leben? Und da gibt uns das Wort Richtlinien. Und wenn wir uns darin bewegen, wird unser Leben erfolgreich sein und schön sein. Es geht um 11 Verse fortlaufend aus dem Thessalonicher Brief. Und ein paar Informationen zu Thessalonich. Außerhalb der Bibel wird das Thessaloniki genannt. Liegt ca. 150 Kilometer südlich von Philippi. War ein blühender Seehafen, die Hauptstadt Mazedoniens und ein wichtiges Kommunikations- und Handelszentrum. Es hatte ungefähr 200.000 Einwohner und eine gut etablierte jüdische Gemeinschaft. Und dann kam es, dass Paulus und Silas ihren Dienst begannen und die eine Gemeinde gründeten. Und viele Juden, Griechen und einflussreiche Frauen haben sich der Gemeinde angeschlossen. Aber dann passierte es, dass Juden sich ärgerten. Und zwar so sehr, dass Paulus die Gemeinde verlassen musste, dass er nach Beröa reiste. Und da, auch da sind die Juden hinterhergereist, um ihn schlecht zu machen. Und er fuhr dann weiter nach Athen und dann nach Korinth. Und Timotheus besuchte ihn dann in Korinth und berichtete von der Situation der Thessalonicher. Es wird vermutet, dass diese Briefe ungefähr 3 bis 6 Monate nach der Gemeindegründung geschrieben wurden. Das heißt, diese Briefe und diese Anweisungen, diese Ermahnungen richten sich an ganz junge Christen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir sind teilweise Jahrzehnte Gläubige, dass wir hoffentlich davon schon einiges gepackt haben oder jetzt auch in Angriff nehmen und nicht auf der Stufe von einer neu gegründeten Gemeinde stehen bleiben. Diese Gemeinde war keine problematische Gemeinde. Wir wissen ja von dem Kolosserbrief, den wir durchgearbeitet haben, dass die wirklich Probleme hatten, dass sie sich nicht sicher waren, reicht Christus aus? Oder die Korinther, wissen wir, dass sie extremes, übertriebenes Interesse, sage ich mal, an den Gaben hatten und dass Sünde in der Gemeinde gewesen ist. Und bei diesen Thessalonichern war es so, dass sie standhaft geblieben sind in der Verfolgungssituation. Sie hatten starkes Interesse an der Wiederkunft Jesu und auch was mit den Toten passiert, die davor sterben. Und Paulus nutzt diesen Brief, um dieser Gemeinde zu Wachstum zu verhelfen und sie zu unterrichten in einem Gott wohlgefälligen Leben. Und wir wollen jetzt einfach mal fortlaufend diese Bibelstellen durchlesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Fangen wir an. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Also vorweg, die Gemeindeleitung hat mich nicht beauftragt, diesen Vers auszulegen oder irgendeine Gemeindegruppe oder irgendwelche Gruppenleiter, sondern es geht hier wirklich um Ordnung in einer Weise. Es geht um die Anerkennung und Achtung und Respekt für die, die erstens arbeiten, zweitens vorstehen und drittens zurechtweisen. Dieses Wort arbeiten im Griechischen heißt kopiao, das bedeutet sich abmühen, anstrengen, abplagen. Und diese sollen ganz besonders in Liebe geachtet und respektiert werden. Warum gibt Paulus solche Anweisungen? Weil sie gut für die Gemeinde sind. Wo Menschen sich abplagen, vorstehen und zurechtweisen, da geht es ganz schön an die Substanz. Und damit es ihnen leichter fällt, sollen sie ganz besonders in Liebe geachtet werden. Und zwar nicht nur die Gemeindeleitung, überhaupt alle, die arbeiten, die irgendwas leiten, die fleißig putzen, sich abmühen beim Putzen, bei den Kindern. Also alle unter uns, die arbeiten, sollen besondere Liebe und Respekt bekommen. Warum? Damit sie durchhalten. damit sie nicht müde werden, damit sie sich weiterentwickeln, damit sie bessere Arbeiter, bessere Ermahner, bessere Ermunterer und Vorsteher werden. Und dann haltet Frieden untereinander, Ausrufezeichen. Vielleicht waren welche neidisch. Vielleicht wollten welche Anerkennung und besondere Liebe ohne Arbeit. Vielleicht wollten welche vorstehen, obwohl gravierende persönliche Mängel dem im Wege gestanden haben. Vielleicht fühlte sich manch einer intellektuell gebildet da und wunderte sich, warum er nicht eine besondere Position bekam. Oder aufgrund von Reichtum, dass man befördert wird, ist sicherlich nicht ein Grund. Wieso wird der Gruppenleiter und nicht ich? Verhaltet Frieden untereinander. Bei uns geht es nicht um Titel, sondern um gute Haltung und um Arbeit. Wir sollen uns alle in Liebe achten, aber die, die arbeiten, vorstehen und zurechtweisen, ganz besonders. Die haben es nämlich nötig. Die müssen mehr Druck ertragen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn man jemanden zurechtweist, der fällt einem nicht gleich um den Hals und sagt, oh, danke, 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 dass du mir das jetzt gesagt hast. Da stößt man eventuell auf Ablehnung, auf Ärger. Ja, es kann passieren, dass sich der andere ärgert, wenn er ermahnt wird. Vielleicht kriegt man den Unmut ab. Vielleicht redet der andere schlecht über einen. Kann alles passieren. Und deswegen sagt die Bibel, haltet sie in besonderer Ehre, damit sie das aushalten können. Haltet Frieden untereinander in der Gruppe. Wenn wir Frieden halten, wird der Gott des Friedens mit uns sein. Das ist Gottes Art. Und wenn Unfrieden untereinander da ist, betrüben wir den Heiligen Geist. Das ist eine Haltung von Geschwisterlichkeit. Du bist zwar so ganz anders als ich, du nervst vielleicht sogar, aber du bist mein Bruder oder meine Schwester. Eine große Portion Liebe und Großzügigkeit steht uns allen gut an. Unser Verhalten ist eine Saat und wenn wir nicht kindisch und kleinlich sind, sondern gerne vergeben und zudecken, dann werden die anderen das auch mit uns tun. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. In der ersten Stelle, die wir gelesen haben, da stand noch, wir bitten euch. Und jetzt wird schon noch deutlicher, wir ermahnen euch. Und hier geht es nicht darum, dass man den Unordentlichen mal ordentlich die Meinung geigt, sondern es ist der Grund, dass der Unordentliche zurechtkommt. Komm in die Puschen, Junge, werde ordentlich. Gott will, dass wir alle zurechtkommen. Das ist der Grund für Ermahnung, dass wir in rechter Weise unser Leben leben. Weist die Unordentlichen zurecht. Was sind Unordentliche? Da steht das griechische Wort ataktos. Unordentlich, unregelmäßig, zügellos. Das heißt ohne Ordnung, ohne Regeln, ohne Zügel. Was könnte es sein, so einer? Zum Beispiel in den Tag hineinleben, ist doch alles egal. Gottes Gnade ist doch da für mich. Permanent im Chaos leben, sich etwas borgen, nicht zurückgeben, weit über seine Verhältnisse leben und immer mehr Schulden aufhäufen, nicht arbeiten wollen oder feiern, 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 bis Nachmittag schlafen und damit alle Versammlungen verschlafen. Sowas sagt die Bibel hier, das sollen wir nicht übersehen, nicht zudecken, sondern zurechtweisen. Und in dieser Gemeinde gab es sogar mehrere, weiß die Unordentlichen. Und wenn jemand heute hier spürt, in diesem Bereich meines Lebens bin ich unordentlich, dann tu einfach Buße, kehr um, bitte den Heiligen Geist zu helfen und dann schaff Ordnung, damit es mit dir besser wird. Ziel ist, dass jeder von uns sein Leben auf die Reihe kriegt, nicht fertig gemacht wird. Und dann tröstet die Kleinmütigen. Was sind das für welche? Das sind die, die niedergedrückt sind, die nur einen ganz kleinen Mut haben und mutlos sind. Die sollen nicht ermahnt werden. Die sollen nicht zu mehr Gebet und Glauben getrieben werden und nicht kritisiert werden, denen soll nicht gesagt werden, hab dich nicht so, reiß dich zusammen. Die sollen wir trösten, ihnen beistehen und sie ermutigen. Die Liebe und die Annahme Gottes zu sprechen und auch unsere eigene Annahme und auf die Versprechen Gottes hinweisen und wo nötig ist, praktisch helfen und entlasten. Wenn dein Ehepartner kleinmütig ist, dann braucht er keine Vorwürfe. Wenn dein Teenie kleinmütig ist, dann braucht er nicht noch mehr Arbeitsaufträge und hören, was er alles nicht gepackt hat. Wenn dein Freund kleinmütig ist, dann braucht er keine schnelle Abfertigung. Soll doch sehen, wie er zurechtkommt. Er braucht Trost. Das nächste ist, nehmt euch der Schwachen an. Das sind die, die wenig Kraft haben, die geistlich kraftlos sind oder auch körperlich schwach oder krank. Um die sollen wir uns kümmern, ihnen beistehen, ihnen Wert, Würde und Ehre gemäß dem Wort Gottes geben und sie ganz bewusst annehmen als Teil vom Leib und als Teil von uns. Und dann das nächste ist, seid langmütig gegen alle. Ich möchte uns wirklich als Gemeinde zurufen. Wir in der Christusgemeinde, seid langmütig gegen alle. Das heißt mit Verständnis und Geduld. Auch bei denen, deren Art uns gegen den Strich geht. Was ist langmütig? Oder was ist Langmut? Großmütig sein, einen langen Weg bis zum Zorn haben, lange aushalten, lange ertragen. Oder andersrum, sei ein großzügiger Mensch. Hier in der Gemeinde und ärgere dich nicht über Kleinigkeiten. So wie du langmütig mit den anderen sein sollst, sollen die anderen auch mit dir langmütig sein. Und wenn Paulus sagt, seid langmütig gegen alle, Ausrufezeichen, dann können wir das auch sein. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir müssen unserer alten Art keinen Raum geben. Vers 15. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Böses mit Bösem vergelten. Das ist eine ganz normale Reaktion. Und hier steht, niemand unter uns soll Böses mit Bösem vergelten. Und da sollen wir aufeinander Acht haben. Stell dir mal vor, ausgedacht, jemand erzählt, der hat mich bloßgestellt, der hat mich sowas von verletzt, ich habe mich so mies gefühlt. Ich will eigentlich, dass der spürt, wie sich das anfühlt. Ich will das ihm heimzahlen. Und dann kann man sagen, entweder Recht hast du, der sollte mal wirklich sehen, wie sich das anfühlt, dem kannst du es mal wirklich zeigen, oder zu raten, nicht Böses mit Bösem vergelten, vergeben, segnen, nicht fluchen. Und diese Vergebung, zu der wir raten, führt letztendlich zu einer ganz großen Portion persönlicher Freiheit. Anstelle Böses mit Bösem zu vergelten, sollen wir alle Zeit streben nach dem Guten gegeneinander und gegen alle. Weiß jemand, was ein Streber ist? Hat jeder in seiner Schulzeit, einen gab es immer, pro Klasse. Unbedingt etwas erreichen, hat ein wichtiges Ziel vor Augen und fällt manchmal schon sogar damit unangenehm auf. Strebt alle Zeit. Immer, immer, immer dem Guten nach gegeneinander. Hier in der Gemeinde, in der Gemeindegruppe und gegen alle. Gegen Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, Kumpel aller Art. Lass nicht zu, dass Ärger, Wut oder Bitterkeit dein Leben, deine Reaktion, dein Reden, deine Handlung bestimmen. Letztes Mal hat Mario ja gepredigt, dass wir den alten Menschen abgelegt haben. Deswegen können wir dem Guten nachstreben. Das ist etwas ganz Aktives, das erfordert Willensentscheidung beziehungsweise eine Grundsatzentscheidung. Ich werde nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern ich strebe dem Guten nach gegen jedermann. Und zwar immer. Wenn ich für den anderen dem Guten nachstrebe, das heißt, dass ich ihn fördern will, dass er mit sich selbst und allen anderen gut klarkommt. Das braucht wieder Großzügigkeit, Übertretung zu decken und aktiv ihm Gutes tun. Das Gute dabei ist, dass diese Haltung eine enorme persönliche Freiheit bewirkt und gleichzeitig Gott die Möglichkeit gibt, an ihm zu wirken. Und jetzt kommen drei Verse, drei Anweisungen für Menschen, die ein richtig gutes Leben führen wollen. Vers 16, freut euch alle Zeit. 17, betet unablässig. 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Freut euch alle Zeit, ihr Gläubigen in der Christusgemeinde. Freut euch und zwar immer. Und ich denke, dass manch einer sagt, das klappt bei mir nicht. Ich habe keinen Grund. Das fällt mir so schwer. Ich bin unzufrieden. Und ich bereite normalerweise die Predigt vor und dann, wenn ich die fertig ist, dann gehe ich jeden Tag drüber und denke darüber nach. Und ich habe gestern auch darüber nachgedacht und ich spürte, dass ich das sagen soll, hier ist einer, du bist ärgerlich. Deine Grundhaltung ist Ärger in deinem Leben. Du bist auf dich ärgerlich, du bist auf jeden anderen ärgerlich, du bist über deine Lebenssituation ärgerlich und der Herr sagt dir heute, tritt heraus. Tritt heraus aus dem, du musst so nicht enden, du musst so nicht bleiben, da ist die Freiheit da, ein Leben mit mir zu führen, sagt dir der Herr. Tritt heraus aus diesem Ärger. Erkenne, Freude ist kein schwankendes Gefühl, sondern eine geistliche Kraft. Das ist das Bewusstsein, in der Hand des himmlischen Vaters zu sein. Und das Bewusstsein, nichts und niemand wird dir schaden können und es wird dich nichts treffen, was du nicht tragen könntest. Und so ist die Konsequenz aus dem die Grundsatzentscheidung, ich will mich in meinem Gott freuen. Wenn das gelingt, dann schaust du nicht von unten auf die Probleme. Und jeder von uns hat Probleme. Du schaust nicht wie ein besiegter Wurm und denkst, wie soll ich das wohl schaffen, wie komme ich da bloß raus? Mit Freude im Herzen, mit dieser Zuversicht, mein Gott ist für mich da, guckst du von oben. Du guckst von oben und das ist ein gutes Gefühl. Dein Feind ist übrigens auch besiegt. Durch Freude können wir anders sehen. Geistlich realistisch. Und dann spricht man nämlich Wahrheit. Wenn man freudlos ist, dann sagt man Sachen, die so nicht immer wahr sind. Gefühlte Wahrheit, sage ich mal. Ein Christ, der entschieden ist, sich alle Zeit zu freuen, ist schwer fertig zu machen, ist schwer bitter zu machen, ist schwer wütend zu machen. Und wenn er gemäß des Willens Gottes so lebt, erlebt er Siege. Und was gar nicht mal so übel ist, er ist durchaus ein angenehmer Zeitgenosse für seine Mitmenschen. Freude ist nämlich ein bisschen ansteckend. Freude ist einfach schön. Freude fühlt sich gut an. Freude entzündet andere aus der Miesepetrigkeit, aus Unzufriedenheit, aus Verbitterung und sogar Trauer herauszutreten. Einer, der sich in Gott freut, der kann weitersehen als nur bis zur Zimmerdecke. Und das weiter, betet unablässig, Vers 17. Da steht das griechische Wort prosoichomai, das schließt alles ein, was mit der Vorstellung von Gebet verbunden ist. Dank, Bitte, Fürbitte, Lob, Ersuchung Gottes um spezielle Dinge. Also die ganze Bandbreite des Gebets steckt in diesem betet, unablässig. All diese Dinge sollen wir unablässig tun. Was ist unablässig? Dauernd, ununterbrochen, wann immer sich Gelegenheit bietet. Das heißt, dass wir immer wieder das Gespräch mit Gott suchen sollen, in seiner ganzen Bandbreite. Und ich frage dich, welche Gelegenheit hast du für dich persönlich bis jetzt noch nicht genutzt? Überleg mal so, wo hat das Gebet in seiner ganzen Bandbreite noch gar keinen Raum für dich gefunden? Das kann anfangen in der Badewanne oder unter der Dusche. Der Schulweg ist wie geschaffen für Gebet, wenn man alleine jedenfalls ist. Im Bus, im Auto, vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen, beim Autowaschen, beim Putzen, beim Hund ausführen. Das sind Sachen, die kann man sich antrainieren. Gute Gebetsgewohnheiten kann man lernen und intensivieren. Und ich wünsche mir für dich, dass du heute ein Ort nimmst, mit nach Hause nimmst, da will ich anfangen zu beten, in dieser Situation. Ich weiß nicht, vielleicht beim Schminken, wenn einer länger braucht, ist das eine lange Zeit vielleicht, ich weiß nicht. Einen Moment. Okay, weiter. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, für uns. Und manchmal fragt man sich, ja, denke ich jedenfalls, was ist der Wille Gottes für mich? Also ich frage mich das öfter. Und hier ist der erklärte Wille Gottes, wie gut, in allem Dank sagen. Selbst wenn man sich in etwas hineingeritten hat, dem Teufel auf den Leim gegangen ist und es ausbaden muss, dann heißt das nicht, danke Herr, dass ich den falschen Weg gegangen bin, sondern danke, dass du mich trotz meiner Fehler weiterbringen wirst, dass mir trotzdem diese Situation dienen muss. Gott ist fähig, immer und alles zum Sieg wandeln zu können. Er kann immer etwas Gutes draus machen, selbst wenn man selbst verschuldet hat. Diese Grundsatzentscheidung, ich will dir in allen Dank sagen. Überlegt mal, die Thessalonicher, 3 bis 6 Monate lang waren die Christen. Manch einer hier, ich denke, ist 40, 50 Jahre Christ. Wie viel mehr müsste unser Leben erfüllt sein mit Danksagung? Mit wem oder was hast du im Moment zu kämpfen? Was ist dir schwer? Sage in dieser Situation Dank. Oder opfere Gott Dank als Glaubensschritt. Sprich ihm dein Vertrauen aus. Heute Morgen für das, was gerade wirklich hart für dich ist. Vielleicht hast du eine Auseinandersetzung zu Hause. Dann sage in dieser Situation Dank für deinen Ehepartner oder die Kinder oder die Eltern. Wenn du körperliches Missbefinden hast, du kannst sagen, du bist Jahwe Rapha, du bist der Herr, mein Arzt. Wenn du Angst hast vor der Zukunft, kannst du sagen, danke, dass nichts und niemand mich aus der Hand Gottes reißen kann. Wenn du Angst hast vor dem Tod, dann kannst du sagen, ich weiß, wohin ich gehe. Und wenn jemand heute hier ist, der das nicht weiß, der nicht weiß, was ist, wenn ich umgefahren werde, wenn ich der Stach mich trifft, was immer, dann möchte ich dich bitten, heute eine Entscheidung für Jesus Christus zu fällen, damit du weißt, wo du hingehst und keine Angst mehr vor dem Tod hast. Vielleicht weißt du nicht, wie es mit dir weitergehen soll. Dann kannst du sagen, danke, dass du bei mir bist und mir den Tisch deckst im Angesicht meiner Feinde. In allem Gott bewusst Dank zu sagen, macht froh und frei. Das ist nämlich das Bewusstsein, mein himmlischer Vater ist immer bei mir und steht über allem. Über den Grundsätzen dieser Welt, über den Möglichkeiten dieser Welt und auch über dem Gott dieser Welt. Und er sorgt für mich. Weiter, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus oder unterdrückt nicht, dämpft nicht. Wodurch kann man den Geist dämpfen? Eins sicherlich ist Unwissenheit, dass man die Person des Heiligen Geistes gar nicht kennt, auch die Worte Gottes über ihn nicht kennt oder versteht. Es ist leichter, eine Vorstellung zu haben vom Vater und vom Sohn als vom Heiligen Geist, oder? Wie ist der denn? Auf jeden Fall kann ich dir sagen, er ist eine Person, die man kennenlernen kann, die man betrüben kann, dämpfen kann, gegen die man sogar sündigen kann. Was den Heiligen Geist dämpft, ist Kritik am Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe da mal was gehört, mal was gesehen, mal was gelesen. Das ist nichts für mich. Da passieren vielleicht komische Sachen. Und dann kennt man noch Menschen, die sagen von sich, sie kennen den Heiligen Geist und dann sind die so ein bisschen sonderbar, frömmelnd irgendwie. Aber ich denke, man sollte Gott dem Heiligen Geist nicht die Sachen in die Schuhe schieben, die er gar nicht ist. Gott ist nämlich heilig. Er ist der Heilige Geist und seine Wirkungen sind heilig und heilsam. Deswegen sollen wir ihn nicht dämpfen, sondern ihn willkommen heißen. Dass er sich bei uns wohlfühlt, dass er Raum bei uns gewinnt und das Werk Gottes tut. Kurzer Exkurs. Wodurch kann der Heilige Geist in unseren Zusammenkünften gedämpft werden? Ich denke, durch zu viel Geschwätz. Die Bibel sagt, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Und das ist so. Da werden Sachen gesagt, die nicht gesagt werden sollten. Üble Nachrede soll in der Gemeinde der Heiligen nicht gefunden werden. Aber der Neid, er spricht. Und da sollten wir auf uns aufpassen, nicht neidisch zu sein und nicht schlecht über andere zu reden. Oder andersrum. Ohne das Motiv von liebevoller Fürsorge und Annahme sollte man einfach den Mund halten über den anderen und wie er lebt und was er vielleicht falsch macht. Dann Unordnung im Ablauf von unseren Versammlungen. Dämpft den Heiligen Geist. Mutwillige oder gleichgültige Verspätungen. Schlechte Vorbereitung der Verantwortlichen. Plaudern während des Gottesdienstes und nicht, wenn man sagt, du, kann ich mal ein Taschentuch haben? Das ist nicht gemeint. Und anhaltendes Kindergeschrei. Wir sind eine kinderliebende Gemeinde und Kinder sind uns sehr willkommen. Aber wenn ein Kind nicht zu beruhigen ist, dann ist es einfach gut, zur Seite nach hinten zu gehen oder mal kurz raus, damit einfach 80 Leute, 90 Leute nicht abgelenkt werden. Und jetzt der Umkehrschluss davon, wie können wir dem Heiligen Geist mehr Raum unter uns geben? Gebet. Wir bitten ihn, wir laden ihn ein, wir begehren sein Wirken. Eine Erwartungshaltung. Wenn, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, sagt die Bibel, da ist er mitten unter uns. Das heißt, Gott ist da. Und wenn Gott da ist, dann ist das nicht, als ob ein nutzloser Kumpel da ist. Gott, der Herr, ist da. Und ihm wollen wir doch was zutrauen. Wir wollen doch erwarten, dass er das Werk Gottes tut, der Heilige Geist. Und dazu gehören, dass Menschen wiedergeboren werden, dass Menschen frei werden, dass Menschen froh werden, dass sie heil werden, dass ihre Seelen stark werden, dass Gewissheit zunimmt, in Gottes starker Hand zu sein. Gebundene frei werden. Vorbereitet sein heißt nicht zu spät ins Bett und nicht zu spät aufstehen und nicht erst am Sonntagmorgen das Hemd bügeln. Prediger 4, Vers 17 sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer gehen. Bewahre deinen Fuß, pass auf dich auf. Und manch einer, der jetzt das vielleicht noch nicht weiß oder noch nie drüber nachgedacht hat, ich will dir mal sagen, warum Sonntagsmorgen so stressig ist. Weil du einen Feind hast. Weil er möchte, dass du frustriert bist. Am besten nicht zum Gottesdienst gehst. Und ihr Kinder habt, ihr merkt, die sind unruhig oftmals sonntags. Und man selber ist so dünnhäutiger im Umgang. Man ist gereizter und in früheren Jahren haben sich hier Dramen am Sonntagmorgen in diesen Räumen abgespielt. Aber wenn wir das wissen, wenn wir wissen, wir müssen auf uns Acht haben, unseren Fuß bewahren, da ist der Teufel, der will, dass wir nicht froh sind, der will nicht, dass wir ein gutes Wort mitbringen, der will nicht, dass wir einander trösten und beistehen, er will nicht, dass wir stark sind. Deswegen, wenn du nach Hause gehst, sei ab sofort sensibilisiert für den Sonntag oder wenn Veranstaltungen sind, dass du aufpasst. Ich werde nicht pampig reagieren, wenn der andere vielleicht gepumpt hat. Nein, werde ich nicht, werde ich nicht, werde ich nicht, werde ich nicht. Ich pumpe nicht zurück. Gott will uns segnen. Ich möchte euch ermahnen, frühzeitig im Gottesdienst zu sein. Da gibt es die Möglichkeit, entweder zum Gebet zu gehen oder sich selbst vorzubereiten oder für andere da zu sein. Stell dir vor, Gott wollte dich vor dem Gottesdienst segnen und du warst nicht da. Stell dir vor, Gott wollte durch dich vor dem Gottesdienst jemanden segnen und du warst nicht da. Wegen dieser einen Viertelstunde. Diese eine Viertelstunde, um die wir kämpfen. Stellt doch den Wecker eine Viertelstunde früher, eine Viertelstunde. Und wenn du jetzt bislang immer 10 nach da warst, mit der Viertelstunde bist du 5 vor da, ist auch schon Sieg. Zieh dir das doch mal an. Zieh dir das mal wirklich an, was ich sage. Und komm früher. Sei ein Segen. Geh zum Gebet. Stell dich draußen hin und hilf beim Raustragen der Matten. Mach was für Gott. Aber halt nicht an der Viertelstunde fest. Und bügel deine Sachen nicht erst morgens. Und der letzte Punkt, wie wir dem Heiligen Geist mehr Raum unter uns geben können, ist Sünde lassen. Alles, was du weißt, was du nicht tun sollst, lass es. Und was du tun sollst, tu es. Dann Vers 21 und 22. Weissagungen verachtet nicht, prüft alles, das Gute haltet fest. Das ist eine Anweisung aus Gottes Wort. Wenn einer eine Weissagung gegeben hat, sollen wir die es nicht verachten. Soll nicht sagen, oh, das gibt's doch heute gar nicht mehr, auch der schon wieder. Hat er doch vor einem halben Jahr schon mal gesagt. Was ist, wenn genau einer das heute hören sollte? Und dieser Bruder, dieser Schwester war so demütig und gehorsam und hat's gewagt. Wenn hier steht, was wir mit Weissagungen tun sollen, sie prüfen. Sind sie in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, dem Wesen Gottes? Und wenn etwas gut ist, dann halte es fest. Das heißt, nimm es mit und setze es um, nimm es ins Herz und ins Leben hinein, halte es fest und lass es nicht los und auch nicht mehr wegnehmen. Und dann Vers 22. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also ganz offensichtlich gibt es mehrere Arten des Bösen. Böse Gewohnheiten, böses Verhalten, böse Freunde, böse Worte und Gedanken und so weiter. In welchem Bereich deines Lebens hast du im Moment mit Bösem zu tun? Halte dich fern. Wenn du in einem geschwätzigen Kreis sitzt regelmäßig, halte dich fern. Wenn du kriminelle Freunde hast, halte dich fern. Von aller Art. Das wird uns gut tun. Das wird einen guten Lebensstil hervorbringen. Ich meine, ganz klar, wenn bestimmte Formen des Bösen keinen Reiz auf uns ausüben, dann ist es leicht, sich davon fernzuhalten. Also wenn mir jemand Rauschgift anbieten würde, muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich nicht versucht fühlen, gar nicht. Ihr versteht, was ich meine. Aber es gibt Sachen, da hat jeder was anderes, was irgendwo lockt. Halt dich fern. Wir sind aufgefordert, uns von aller Art des Bösen fernzuhalten. Das wird unser Gewissen schärfen, unsere Empfindsamkeit für den Heiligen Geist stärken. Das wird uns ein siegreicheres und stärkeres Christenleben bescheren. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Ich danke dir für dein Wort, dass es wahr ist. Und wir heben dein Wort hoch als Maßstab über unser Leben und sagen, ja, das gilt. Das, was du sagst, gilt für mich, für meine Geschwister, für diese Gemeinde. Wir wollen dein Wort hochhalten über unser Leben. Und da, wo es noch nicht stimmig ist, wo wir an uns selbst leiden, andere an uns leiden, wo wir noch nicht klarkommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns deine Gnade gibst, dass du dich zeigst und uns hilfst, dass wir zurechtkommen mit unserem Leben als Christen, zurechtkommen in den Herausforderungen des Alltags und gemäß deines Wortes leben. Ich danke dir dafür, dass dein Geist jetzt hier wirksam ist, zu uns persönlich spricht, uns herausfordert, auch mit Trost kommt. Und ich spüre bei einigen bitterlichen Schmerz. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und das heil machst. Einfach heil machst. Diese Trauer über verpasste Gelegenheiten, die nicht wiederkommen werden, dass du es heil machst und Freude schenkst für eine gute Zukunft, weil du Gott bist. Und ich möchte die einladen, die erstmalig oder wieder Jesus nachfolgen wollen, dass du einfach deine Hand hebst jetzt, dass ich mit dir beten kann. Und wer ein Gebet wünscht für was Konkretes, der kann jetzt nach vorne kommen, während wir Gott loben.